16. Wir hören die Verse 1 bis 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abram gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abram 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abram: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abram aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Name sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar einen Sohn, und Abram nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Ihr Lieben, was für eine verrückte Familiengeschichte. 1. Mose 16, die ersten 16 Verse. So richtiges kleines Damencatching. Wer bekommt mehr Aufmerksamkeit? Sarai oder Hagar? Beide Frauen selbst optimieren ihr Leben. Was ist mein Leben wert? Wann bin ich etwas wert? Wer ist mehr wert als ich? Überholt mich da jemand rechts? Der Vergleichsdruck war damals, vor so vielen Jahren, man könnte sagen 3600 Jahren, ungebrochen groß, so wie heute auf den sozialen Plattformen. Hagar hat den Kampf verloren. Sie wurde mit Ignoranz bestraft. Sie landete in der Wüste. Keine Aufmerksamkeit. Das kommt dem sozialen Tod gleich. Hat sie wirklich niemand gesehen? Was macht das mit uns, mal ehrlich, wenn uns nur Gott sieht? Und nicht die Menschen, vor denen wir etwas Besonderes sein wollen, von denen wir wahrgenommen und gesehen sein wollen? Tröste uns diese Situation in der Wüste, dass wir nur von Gott so gesehen werden? Zum Kontext. Abram, der später Abraham genannt wurde, und Sarai erwarten ein Kind. Jahrelang. Sie haben eine Verheißung, dass sie nämlich Nachkommen haben sollen wie Sterne am Himmel. Jedoch ihr Alter ist unglaublich fortgeschritten. Wie gehst du damit um, wenn du schon 10 Jahre auf eine Gebetserhörung wartest? Wenn du schon oft gebetet hast, aber die Gesundheit nicht eintreten will? Wenn du bittest für deine Lieben und Angehörigen, aber Gott irgendwie das Gebet nicht so erhört, wie du dir das wünschst. Wie wirst du damit fertig? Abram und Sarai wagen hier einen Kunstgriff. Und diese Geschichte macht im Rückblick Mut, Gott länger zu vertrauen, doch die Geduld aufzubringen, dass er es schon richten wird, als selber einzugreifen, selber Hand anzulegen, selber in Aktionismus zu verfallen und dann am Ende das ganze Familienchaos durchbuchstabieren zu müssen. Zweitens, ich frage mich, was für Gefühlswechsel mögen wohl die beiden Frauen im Verlauf dieser Geschichte durchgemacht haben. Hagar war eine ägyptische Sklavin, eine Ausländerin. Es scheint zwischen ihrer Herrin, der Sarai, und der Hagar ein Vertrauensverhältnis gegeben zu haben. Und dann überlegt sie, ob sie so eine Art Leihmutterschaft übernimmt und für sie ein Kind austrägt. Sie traut es der Hagar zu, dass es irgendwie funktionieren könnte. Für uns mag das unangenehm sein, damals war es nichts Außergewöhnliches, denn die Erbschaft musste geregelt werden. Wenn es keinen Erben gab, dann gab es Hauen und Stechen, das war nicht angenehm. Dann hat man manchmal mit so einer Leihmutterschaft der Sklavin oder einer Nebenfrau den Erbe gezeugt. Aber ihr merkt, auch vor 3600 Jahren ist das mit der offenen Beziehung nicht möglich. Das Ganze kippt emotional. Hagar war nämlich plötzlich etwas. Und das ließ sie Sarah, ihrer Herrin, spüren. Aus der Sklavin war eine Frau mit Würde geworden, die ein Kind zur Welt bringen konnte, was Sarai nicht gelang. Und dann entstand Neid, Hass, Unfrieden. Kennen wir das nicht auch manchmal? Wir haben vielleicht in der Schule einen ganz guten Stand, dann überholt uns jemand rechts als Barbie-Puppe der Klasse. Oder wir sind auf Arbeit und haben ein gutes Kollektiv, arbeiten 3 Jahre im Team so richtig gut zusammen und dann sägt da jemand an unserem Stuhl und es entstehen Missverständnisse und Unannehmlichkeiten, Das ganze System verschiebt sich. Sarah sitzt hier letztendlich am längeren Hebel und Hagar hält es einfach nicht mehr aus. Sie läuft weg, sie flieht aus ihrer Lebenssituation. Ja, manchmal möchte ich auch am liebsten weglaufen. Raus aus dem Gefühlschaos, raus aus dem Beziehungsstress. Ist Flucht, eine Scheidung, die Trennung immer die beste Lösung? Hararam-Tier in der Wüste zum Nachdenken und mit Gott ins Gespräch. Denn auch sie hat Schuld und Fehler gemacht, weil sie arrogant sich über Sarah gestellt hat. Was wäre, wenn ich an meinem Verhalten arbeite, ob sich dann meine Situation zu Hause auch wieder einrenkt, ändert? Interessant ist in dieser schönen Familiengeschichte auch, wer die Hosen anhat. Abraham entwickelt keine nähere Beziehung zu Hagar. Er ist bereit, sie und das gemeinsame Kind wieder aufzugeben. Interessant, mit Namen nennen Sarai und Abraham die Magd Hagar nie. Abraham war ein starker Leiter, wenn wir dieses erste Buch Mose lesen. Er hat ein Riesenvolk aus der Ferne in ein gelobtes Land geführt. Seine Familie und seine Tiere sind gewachsen. Er hat also dort eine große Mannschaft geführt und geleitet. Aber in seiner Ehe, in seiner persönlichen, emotionalen Kommunikation sieht es einseitig aus. Da wirkt der Abraham wie eine Niete. Ja, manchmal sind wir Männer gut, wenn es um unseren Job geht. Da reißen wir was, da managen wir. Aber zu Hause in unserer Familie, da ziehen wir einen Schwanz ein. Da halten wir es manchmal nicht wirklich aus und können Dinge bis zu Ende diskutieren, gesprächsbereit bleiben, nicht davonlaufen, Lösungen suchen und miteinander finden. Da schwinden Männer dann oft in die Garage zum Basteln, an den Stammtisch zum Trinken oder ins Fußballstadion zu ihren Kumpels. In ihrer Familie sind Männer manchmal schwach. Wie ist deine Kommunikation zu deinem Partner in deiner Primärbeziehung deines Lebens? Kannst du vertraut und differenziert auch über schwierige, vielleicht sogar emotionale Angelegenheiten reden? Kannst du eine andere Meinung aushalten, dich versuchen auszudrücken? Drückst du dich vor der Verantwortung in schwierigen Angelegenheiten? Kommen wir mal zu den Erkenntnissen dieser Geschichte. Meine erste Erkenntnis, Punkt 4, die Hagar begegnet Gott in der Wüste. Obwohl sie in einer jüdisch gläubigen Familie aufgewachsen ist, ihre persönliche Gottesbegegnung hat sie dann in der Wüste. Ich weiß, sogenannte Wüstenzeiten mögen wir nicht. Krankheiten, Einsamkeit, Stille, Trauer, seelischer Schmerz. Wir wollen die gerne wegbeten und weghaben. Kann es sein, aus dieser Geschichte heraus gedacht, dass es manchmal nötig ist, dass wir Wüstenzeiten erleben, durchleben, um innerlich ganz anders auf Gott zu hören, eine andere Gebetshaltung zu haben, eine andere Erwartungshaltung, dass wir in den Wüstenzeiten des Leids unseres Lebens innerlich offener sind, vielleicht beweglicher, sehnsüchtiger. Also wir können dort leichter korrigiert werden. Manchmal müssen wir nämlich raus aus unserem Lebenssetting, um Gott ganz neu zu hören, weil sonst das Gewohnte immer weitergeht und wir denken, Gott macht schon alles so, wie wir das hätten. Nutze Wüstenzeiten. Sei nicht traurig, wenn Gott auch dich mal hinausruft in die Wüste, um mit dir zu reden, um in dieses offene Land deines Herzens sprechen zu können. Fünftens, die Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß, wir wollen alle von Menschen gesehen werden. Ist uns Gott noch wichtig? Hier in der Wüste, wo die Hagar niemand mehr sieht, hat sie diesen Dialog mit Gott und sagt, du, Gott und mich, wir zwei, darum geht es, um Gott und mich. Und ich merke, dass dieser Gott nicht bloß die große Kirchgemeinde meint und alle anderen Christen hier in der Versöhnungskirche, sondern mich. Ich bin Gott wichtig. Gott sieht mich. Auch mit meinen Fehlern, mit meiner Geschichte, mit meinen Brüchen, während meiner Flucht, dort, wo ich gesündigt habe, wo ich über die Stränge geschlagen habe, wo es mit mir durchgegangen ist. Gott ist da. Auch wenn Menschen mich verlassen und Menschen mich nicht mehr sehen, mich andere mobben, Gott sieht mich. Gott kennt mich so, wie ich bin. Ja, Gott sieht Hagar, die Ausländerin, eine entlaufene Sklavin, die wahrlich keine Hauptrolle in Gottes Heilsplan spielt. Mit ihrer Erfahrung steht Hagar für alle, die auf menschlicher Ebene keine Hilfe erwarten können, deren Not ohne Gott ungesehen oder gar ignoriert bleiben würde. Nun wird das Abtreibungsgesetz in der EU neu diskutiert, dass es ganz legal sein kann und nicht mehr im Strafgesetzbuch steht, wenn ein Kind im Mutterleib einfach weggemacht wird. Gott sieht es dennoch. Gott sieht auch das, was keine Rechte mehr hat. Gott sieht jeden. Gott sieht, auch wenn Menschen nicht mehr hinsehen. Bei Gott geht niemand und kein Schicksal verloren. Du und dein Ergehen sind gesehen. Jetzt muss man sagen, die Hagar will vielleicht auf einer Seite gar nicht gesehen werden. Sie ist ja geflohen und hat sich vielleicht ängstlich umgedreht. Hoffentlich folgt mir niemand. Hoffentlich beobachtet mich niemand. Ich möchte von niemandem gesehen werden. Endlich hier in der Wüste ist sie allein an diesem Brunnen. Und sie kann ihrer Wut und ihren Tränen freien Lauf lassen. Niemand kann sie ablichten. Und hier in der Wüste wird ihr plötzlich klar, vor Menschen kann ich weglaufen, vor Menschen kann ich mich verstellen, verstecken, verbergen, alles hinschmeißen, eine Trennung in Kauf nehmen. Ich kann die Wahrheit wegphotoshoppen, dass ich auf Social Media immer lächelnd und gut gebräunt rüberkomme, aber vor Gott nicht. Ich kann vor Gott nicht weglaufen. Ich kann von Gott nicht frei werden. Gott ist immer da. Er sieht. Das kann für manche vielleicht bedrohlich wirken, wie für Don Camillo, der, wenn er Peppone verprügeln wollte, das Kreuz in der Sakristei umgedreht hat, dass Gott ja nicht hinschauen solle. Aber hier in der Geschichte ist das nicht so. Vor Gott kann und brauche ich nicht davonlaufen, weil Gott mich ja mit liebenden Augen ansieht, weil er meine Geschichte, auch mein Fehlverhalten versteht. Und weil er mir helfen möchte, wieder auf die Reihe zu kommen. Gott will doch nicht von oben nur mit dem Zeigefinger wackeln und mir einen Klaps auf den Hinterkopf geben. Gott will mir helfen, mein Leben zu finden, mich wieder einzuruckeln, Hoffnung zu gewinnen. Ja, Gott sieht Fehler. Gott sieht die Hagar, die mit einem Kind gesegnete, die sich mit ihrer Familie verstritten hat, weil sie der Sarah hat spüren lassen, jetzt bin ich als Sklavin mehr wert als du. Hagar, die sich nicht beherrschen konnte und Sarai gezeigt hat, dass sie etwas Besseres ist. Gott kennt auch deine Fehler, deine Grenzen, deine emotionalen Momente, in denen es mit dir durchgegangen ist und er liebt dich. Trotzdem. Interessant in dieser Familie, in dieser Geschichte, Gott hat keine Zeit für Selbstmitleid. Der Engel Gottes, durch den Gott hier mit Hagar spricht, lässt keinen Raum für Selbstbedauern. Er unterstreicht nicht die Gefühle, die um das eigene, verletzte Ich kreisen und die bedauernswerte Situation nähren. Der Engel ist hier kein seelensentimentaler Tröster bzw. Seelenstreichler. Er setzt sich nicht erst hin und weint eine Runde mit und bestätigt das Leid der Hagar. Er nennt Hagar bei ihrem Namen, stellt ihr die Frage, wo sie herkommt und wo sie hin will und schickt sie dann wieder in ihre schwierige Familiensituation zurück. Punkt. Der Engel hilft Hagar nicht zur Flucht. Er unterstützt die Trennung nicht. Er holt sie aus ihrem emotional schwierigen Beziehungssetting nicht mal heraus. Er mutet ihr zu, dass sie sich bessern kann, sich mit der Familiensituation arrangieren kann, dass sie an sich arbeiten kann, dass sie in sich etwas ändern kann, um dann das Umfeld neu auszuhalten, neu zu gestalten. Kann es sein, dass Gott das auch mit mir möchte, dass ich neue Hoffnung bekomme, neue Kraft dass ich nach seinem Willen in der mir anvertrauten Familiensituation seine Liebe lebe? Wenn ich Gott begegne, verändert das mein Leben. Hagar hört, dass ihr Sohn einmal frei sein wird, dass er einmal stark und auch selbstbewusst leben wird. Das reicht ihr. Gott mutet Hagar es zu. Er schickt sie nicht so zurück, wie sie weggelaufen ist, sondern mit einer Ermutigung, einer Verheißung über das Leben des Kindes, das sie im Bauch trägt. Der Allmächtige hat nicht mal nur gut aufgepasst und die Familienstreitigkeiten aus der Ferne beobachtet. Nein, sehen bedeutet hier, dass sich Gott der Hagar zuwendet und ihr ein helfendes, hinweisende Hoffnung spendet. Er greift ein, indem er ihr Mut macht und ihre notvolle Lage ernst nimmt. Er stärkt sie innerlich. Gott segnet Menschen in ihrer notvollen Lage, statt sie daraus zu entfernen, beziehungsweise die anderen, das Umfeld zu verändern. Das gilt auch für dich. Vielleicht ändert Gott nicht deinen Partner, deine Lebenssituation, aber dich, deine innere Einstellung, dein Verhältnis dazu, deine Hoffnung auf Zukunft, deine Lust auf Leben. Ja, Gott sieht nicht nur die Hagar hier in der Wüste vor 3600 Jahren. Gott sieht auch dich. Gott sieht alles, alle Zusammenhänge, alle Hintergründe, deine Verletzungen, deine Gefühle, deine Fehler. Und Gott hilft Hagar, obwohl er alles gesehen hat, was zu dieser Eskalation geführt hat und obwohl Hagar eine Mitschuld an ihrem Ergehen trifft. Er hilft ihr auf und schenkt Segen. So beobachten wir drei Leute, die ernsthafte Fehler gemacht haben. Die Sarai, die Angelegenheit in ihre eigene Hände nahm und ihre Dienerin Abram gab. Wir sehen den Abram, der auf diesen Plan einging, so wie Adam damals unter dem Baum der Versuchung. Aber als die Umstände dann kippten, sich weigerte, das Problem mitzulösen. Und wir sehen die Hagar, die vor dem Problem weglief. Trotz dieser chaotischen Zustände zeigt Gott in dieser Familiengeschichte, dass er alle Dinge zum Guten wenden kann. Sarai und Abraham bekommen nämlich noch ihren Sohn, auf den sie so lange gewartet haben. Und Hagar bekommt mit Ismael eine Zukunft. Gott sieht. Gott sieht dich nicht so, wie du dich auf den Social-Media-Plattformen präsentierst, sondern so, wie du wirklich bist. Gott sieht auch dein Problem, deine Ängste, deine Sorgen, deine Grenzen, deine Fehler. Gott sieht, wenn du wegläufst, dich innerlich abkapselst, deine Gefühle, deine Wut nährst. Hast du dich damit schon mal an Gott gewandt? Das tut gut, denn ich bin Gott wichtig. Und obwohl Gott auch meine Fehler kennt, sieht er meine Not, auch die, in die ich mich selber hineinmanövriert habe.
Thank you.